HR Info. Die Reportage.
Mit Liane Stahl, willkommen bei uns. In diesem Monat ist einiges los in Sachen Europa. Zum einen stehen ja Ende Mai die Europawahlen an und zum anderen jährt sich die EU-Osterweiterung zum 15. Mal. Wie erleben Osteuropäer die EU heute? Zugegeben, das ist ein weites Feld. Um Antworten auf verschiedene Facetten dieser Frage zu finden, hat die ARD Reporter und Reporterinnen nach Estland, Polen, Rumänien, Slowenien, Tschechien und Ungarn geschickt. Hinterfragt wurden von ihnen gängige Klischees und Vorurteile und herausgekommen ist ein Bild zwischen Liebe und Zorn.
Marina Hammerbeck hat ihren Schreibtisch im Souterrain eines Hauses am Rande der Innenstadt von Tallinn. Die Adresse Vana Kalamaja, 31-7. Zwei große Räume, einer davon als Andachtsraum gestaltet, im anderen ein großer Tisch mit vielen Stühlen, umgeben von Regalen mit Büchern. Es ist das Zentrum der kleinen lutherischen Erlösergemeinde und die 48-jährige Marina ist ihr guter Geist. Die Frau, die sich um alles und um alle kümmert, die Gemeindeschwester. Nebenbei betreibt die zweifache Mutter aber auch noch eine kleine Änderungsschneiderei. Die Gehälter in Estland sind bescheiden. Oft reicht eines nicht aus, obwohl das Land doch als europäisches Erfolgsmodell gilt mit seinen Start-ups und der umfassenden Digitalisierung. Aber die Vergangenheit ist immer noch spürbar. Sowjetarchitektur, selbst Repräsentations- oder besser Repressionsbauten aus der Stalinzeit stehen noch und sind denkmalgeschützt. Und etwa ein Viertel der knapp 1,3 Millionen Bewohner haben russische Wurzeln, so wie Marina, die aber auch ganz gut Deutsch spricht. Ihre Eltern sind in der Sowjetzeit nach Estland gekommen. Papa war beim Militär. Sie ist aber in Tallinn geboren und fühlt sich als Estin. Kennt jedoch viele, bei denen das nicht ganz so eindeutig ist.
Ich glaube, gibt es Probleme, ja, zwischen russischen Menschen und Europa überhaupt, ja. Oder wie kann ich zum Beispiel in Zeitungen lesen, Europa hat immer Angst vor Russland. Das ist nicht meine Meinung. Wir haben so viel gereist, ein bisschen in Europa, ja, und das ist nicht so richtig.
Vorurteile, sagt sie, und hat selbst das Beste dagegen getan. Sie hat die Freiheit genutzt, die ihr die Unabhängigkeit des Landes und seine EU-Mitgliedschaft bieten, und sie hat sich dieses Europa angeschaut. Für Marina und ihre Familie ist die Freiheit ein ganz zentraler Punkt, der die positive Einstellung zur EU prägt.
Meine Meinung oder mein Kreis, ja, wir sind zufrieden, wenn wir sind in Europa, wir gehören zum Europa, wir können gut bewegen mit Reisen nach Europa. Und ich glaube, ja, das ist ein guter Schritt.
Allerdings gibt es in Ihren Augen auch weniger gute Dinge. Estlands Image als EU-Musterknabe mit großer digitaler Zukunft stimmt nur zum Teil. Das Sozialsystem zum Beispiel gilt mehr als ein Vierteljahrhundert nach dem Ende der Sowjetherrschaft immer noch als, sagen wir, ausbaufähig. Die Schere zwischen Arm und Reich klafft weit auseinander.
Wir gehen noch 27 Jahre. Von einer Seite ist es große Zeit und von anderer Seite ist es noch nicht alles, noch nicht geht's gut, aber noch nicht alles fertig gemacht, wie Leute da gedacht.
Die hatten sich damals auch gedacht, dass sie den wirtschaftlichen Anschluss an Europa schneller schaffen würden. Viele Esten warten bis heute darauf, leben im europäischen Vergleich weiter sehr bescheiden und haben Mühe, über die Runden zu kommen.
Gehalt kann besser sein für Leute, weil manche hat viel Kredite zu Hause oder in Familie und muss man viel auszahlen. Und wenn Gehalt ist bis 1000 Euro ungefähr, plus minus, ja, das ist viel zu schwer.
So etwas schafft Frust und den haben viele Esten bei den Parlamentswahlen im März rausgelassen. Fast 18% für die rechtsnationalistische und europaskeptische Partei ECRE. Die bezeichnet die EU als totalitäres System und vergleicht sie mit der Sowjetunion. Und selbst Marina, die so viel von Europa hält, widerspricht dem nicht hundertprozentig.
Unsere Regierung auch macht alles mit Brüssel jetzt zusammen, ja, von Brüssel, ja. Und noch nicht alles gut und perfekt, noch nicht.
Arkadiusz Saborowski steht vor dem Restaurant, als würde er Wache schieben. Stabiler Stand, durchgedrückter Rücken, die Hände dahinter verschränkt. Drinnen findet eine Familienfeier statt. Zaborowski führt zu einem Tisch etwas abseits und erzählt, er sei 33 und lebe schon sein ganzes Leben hier in Skarszewo, einem 7000 Einwohnerstädtchen unweit von Malbork im Norden Polens. Sein Geld verdient er damit, in einer Süßigkeitenfabrik die Bonbonmasse anzurühren, darf aber als Diabetiker selbst keine Süßigkeiten essen. Aber er ist heute nicht hier, um über Bonbons zu sprechen. Ihm geht es um die Nation.
Ich habe bei der alpolnischen Jugend angefangen. Die politische Arbeit war dann eine natürliche Folge daraus. So bin ich zur Ruch Narodowy gekommen, der nationalen Bewegung.
Die Ruch Narodowy ist eine polnische Kleinstpartei, die über eine gemeinsame Liste mit anderen Parteien 5 Abgeordnete im polnischen Parlament, dem Sejm, hat. Nationalismus ist ihr Programm und ein Nationalist sei auch er, sagt Arkadiusz Zaborowski. Er trägt Karohemd und einen grauen Pullover darüber, der Kopf ist frisch rasiert, bis auf eine schmale Haarinsel in der Mitte, die Zaborowski für einen strengen Scheitel benötigt. Dem Nationalisten, erklärt er, gehe die Liebe zur Nation über alles.
Jestem Polakiem, więc muszę robić coś.
Ich bin Pole, also muss ich etwas tun für Polen. Das beginnt ganz klein, auch karitativ. Nicht nur für Polen hier, sondern auch im Ausland. Jeder kann irgendwie der Nation dienen. Der Sportler macht mit seinen Leistungen die Nation stolz. Der Arbeiter arbeitet zum Beispiel im Bergwerk, damit es polnische Kohle gibt. Die nationalkonservative Regierungspartei PiS lehnt er ab. Die Spiele nur mit dem Nationalismus, sei aber noch viel zu liberal. Und die Europäische Union? 2004, als Polen Mitglied wurde, hatte ich sehr gemischte Gefühle. Ich war sehr skeptisch, auch wenn meine Ansichten damals noch nicht so gefestigt waren wie heute. Ich habe das befürchtet, was man heute beobachten kann, den Verlust der polnischen Unabhängigkeit. Polen werde überall benachteiligt. Pflanzenschutzmittel seien hier teurer und schlechter als in Deutschland. Das Waschpulver rieche nicht so gut wie woanders. EU-Gelder würden in absurde Projekte investiert und auch der freie Markt nütze Polen wenig. Das habe er selbst gesehen. Dank der EU habe ich ein 4-monatiges Praktikum gemacht in Deutschland. Dort habe ich gesehen, kleinere Firmen können jetzt zwar ins Ausland verkaufen, aber sich gegen die Konkurrenz kaum durchsetzen. Und mit dem Markt hat die EU auch die Grenzen der Schengen-Zone geöffnet. Das Problem ist nicht die Migration, das Problem sind die Migranten.
Migration ist Problem. Problem sind Immigranten.
Ja, Polen habe viel Geld von der EU bekommen. Am Anfang sei das gut gewesen. Aber inzwischen mische sich Brüssel ein, wenn es um Rechtsstaatlichkeit geht und um die Rechte von Homosexuellen zum Beispiel, sagt Zaborowski. Da bekomme er Angst um seine Kinder, also die, die er vielleicht mal haben wird. Das geht alles in Richtung eines großen Staates, eines Imperiums, das Macht über andere, schwächere Länder haben will. Nicht mittels Krieg, sondern über die Wirtschaft. Ich bin deshalb für den Austritt Polens.
Polski z Unii Europejskiej,
sagt Arkadiusz Zaborowski und verabschiedet sich. Auf dem Heimweg draußen vor dem Restaurant geht er vorbei an einem großen Schild der EU. Dieses Haus wurde saniert mit europäischen Mitteln. Arkadiusz Zaborowski schaut nicht hin.
Die mächtigen Kessel glänzen silbern. Gerade braut Jan Sirp darin sein Spezialbier. Obergärig wird es sein, 10% Alkohol, ein Starkbier für Kenner. 4 klassische Sorten Bier haben wir immer im Ausschank, ein helles und ein dunkles Lagerbier zum Beispiel. Und dazu kommen noch 12, 13 Spezialsorten, die wir immer passend zur Saison brauen. Jan Sirp hat sich hier seinen Lebenstraum verwirklicht. 46 Jahre ist er alt, eigentlich studierter Naturwissenschaftler. Viele Jahre arbeitete er in Prag als Unternehmensberater. Jetzt steht er hier zwischen seinen Braukesseln. Vor den großen Fenstern erstreckt sich der herausgeputzte Marktplatz des Städtchens Krasna Lipa. 2010 hat Jan Sirp das große Haus am zentralen Platz gekauft, in dem er heute seine Brauerei betreibt. Von außen sah das hier recht gut erhalten aus, aber von innen war es komplett renovierungsbedürftig. Einige Jahre lang hat er es erst einmal umgebaut. Nach 3 Jahren eröffnete er die Brauereigaststätte Falkenstein und schenkte sein erstes eigenes Bier aus. Viele Leute haben nicht verstanden, dass ich hierher gehe. Und ich muss sagen, ich wusste selbst nicht, worauf ich mich einlasse. Wir sind hier in einer abgehängten Region mit vielen Problemen. Aber sie hat auch viele positive Seiten. Die tolle Natur zum Beispiel und den Nationalpark direkt um die Ecke. Krásná Lípa ist das Zentrum der böhmischen Schweiz, einer Region direkt an der Grenze zu Sachsen, mitten im atemberaubenden Sandsteingebirge. Aber lange Jahre war hier der Ofen aus, die Arbeitslosigkeit war gewaltig, wer konnte, zog weg. Ich wäre ein Lügner, wenn ich sagen würde, dass die Subventionen der EU für die Brauerei keine Rolle gespielt hätten. Am Anfang haben Unternehmer nun einmal kaum Zugang zu Krediten. Die Subventionen haben es uns ermöglicht, das Projekt hier zu realisieren. Aber sie haben nur ein Drittel der Investitionen ausgemacht. Es ist also nicht so, dass wir alles davon hätten bezahlen können. Jan Srp profitiert davon, dass die EU hier Geld aus einem Topf ausschüttet, mit dessen Hilfe benachteiligte Regionen unterstützt werden sollen. Aber auch unabhängig vom Geld ist er ein Fan der Europäischen Union. Er zeigt aus dem Fenster in die Richtung, in der nach einigen Kilometern die Grenze zu Deutschland verläuft. Es ist doch perfekt, dass wir hier im Grenzraum ohne Kontrollen und ohne Pässe nach Deutschland reisen können und die Deutschen zu uns. Jan Srp geht hinüber in die Gaststube, die durch Glasscheiben mit der Brauerei verbunden ist. Gerade trudeln die ersten Gäste ein. Es wird allmählich Zeit fürs Mittagessen. Es kommen viele Einheimische her, vor allem jetzt über Mittag, aber auch viele Touristen. Tschechen, Deutsche, Holländer und in den zurückliegenden 3-4 Jahren auch immer mehr Polen. Und noch eine Entwicklung gibt es, angestoßen nicht zuletzt durch Jan Srp. Der Marktplatz ist frisch renoviert, die Einheimischen bauen wieder Häuser, statt wegzuziehen in Richtung Prag. Jan Srp gibt 25 von ihnen Arbeit in seiner Brauerei Falkenstein. Und vor allem, er hat hier eine Entwicklung gestartet, die mit ihrem Schwung dafür sorgt, dass die einst abgehängte Region gerade zügig Anschluss findet an den Rest des Landes.
Rund 400 Menschen wohnen in diesem Dorf im Süden von Ungarn, Richtung kroatische Grenze. Das Wunder von Cserdi nennen die ungarischen Medien den Wandel dieses Dorfes seit 2006, seitdem Laszlo Bogdan hier Bürgermeister ist. Bogdan, ein großer Mann mit dunkelschwarzen Haaren, 3-Tage-Bart und braun gebrannt, ist wie die meisten Bewohner hier Roma oder, wie sie sich selbst nennen, Zigeuner. Aus Cserdi, einem Ort mit einer Arbeitslosenquote von fast 100% und mehreren 100 Einbruch- und Diebstahlmeldungen pro Jahr, hat er ein Vorzeigedorf gemacht. Die lokale Kneipe hat er schließen lassen, dafür zum Beispiel in Gewächshäuser investiert. Vieles von dem, was die Dorfgemeinschaft heute besitzt, wurde aus EU-Geldern finanziert. Trotzdem, Bogdan ist wütend auf die EU.
Die Lage der Zigeuner in Europa ist heute so, dass sich niemand um sie kümmert. Ich glaube nicht mehr daran, dass die Union, dass Europa sich wirklich für diese Frage interessiert. Egal, wo ich in Europa hingehe, bekomme ich mit, dass alle die Zigeunerfrage von sich wegschieben. Einwanderer werden priorisiert. Das ist auch überhaupt kein Problem. Aber eins dürfen wir nicht vergessen. Wir leben seit 600 bis 800 Jahren hier. Wir haben es niemals geschafft. Damit möchte ich nicht sagen, dass wir Zigeuner fehlerfrei oder problemlos sind, aber das Geld ist nicht bei uns. Wir haben kein Geld und keine Macht.
Über 10 Millionen Roma leben heute in Europa, sehr viele von ihnen in Osteuropa. 2011 hat die EU, während Ungarn die Ratspräsidentschaft innehatte, ein Strategiepapier beschlossen, das die Situation der größten Minderheit in Europa verbessern soll. Die Mitgliedsländer werden darin aufgefordert, sich vor allem um die Bildung der Roma zu kümmern, damit diese endlich aus dem Teufelskreis der Armut heraustreten könnten.
Das Einzige, was sich in den letzten 30, 50, 100, 200 Jahren geändert hat, ist, dass Zigeuner jetzt auf Facebook sind und dass sie iPhones haben. Wenn es um die Bewertung und die Verallgemeinerung geht, hat sich gar nichts geändert. Es gibt vielleicht nur Dutzende, einige Hunderte von uns, die ein Diplom haben. Insgesamt liegt der Anteil an Hochschulbildung bei den Roma bei 1%.
Zum Schluss will er uns unbedingt noch ein Beispiel nennen, das zeigen soll, was es denn genau ist, dass die EU aus seiner Sicht falsch mache. Früher, sagt er, gab es hier eine Art Schindgrube, wo die Roma verendete Tiere gelagert hätten, um sie später zuzubereiten. Natürlich sei das gesundheitsgefährdend, aber auch überlebensnotwendig.
Ich bin sauer auf die EU, weil sie die Schindgrube abgeschafft haben. Außerdem, sie haben zwar die Schindgrube abgeschafft, aber nicht die Menschen aus den Tiefen der Schindgrube geholt.
Dass die Europawahl an der Situation der Roma etwas ändern wird, glaubt Bogdan nicht. Er will trotzdem seine Stimme abgeben, damit die schlechten ungarischen Politiker in Brüssel landen. Dort, meint Bogdan, könnten die sich dann um sich selbst kümmern. So viel halte er mittlerweile von der EU.
Lavinia Branischte ist sowas wie ein Promi. Vor 3 Jahren legte die junge Frau ihren Debütroman 0, irgendwas vor. Das Buch wurde 2016 als bester Roman in Rumänien ausgezeichnet und macht Lavinia bis heute zu einem gern gesehenen Gast in Talkshows.
I still cannot explain.
Dieser Erfolg kam völlig überraschend. Wahrscheinlich finden sich die Leser in meiner Geschichte wieder, können sich mit den Charakteren identifizieren. Ich denke, junge Rumänen erleben ihren Alltag genau so, wie ich es beschreibe, als Überlebenskampf.
It's all focused on survival.
Die Hauptfigur im Buch ist Christina. Sie jobbt als Mädchen für alles in einer Bukarester Baufirma. Was ihr Leben auszeichnet, ist die komplette Abwesenheit von Zukunft. Christinas Gehalt geht für Miete und Rechnungen drauf, lässt keinen Spielraum für Extras, geschweige denn Pläne. Ist Auswandern vielleicht doch die bessere Option? Diese Frage zieht sich wie ein roter Faden durch den Roman. Kein Rumäne, der sie sich noch nicht gestellt hat. Lavinia war 20, als ihre Mutter zum Arbeiten nach Spanien ging.
It was a shock. It was sad for everybody.
Das war ein Schock und sehr traurig, auch für meine Großeltern. Alle meine besten Freunde sind ebenfalls weg. Das ist die Kehrseite der offenen Grenzen seit dem EU-Beitritt. Es fällt noch leichter, das Land zu verlassen. Das Hauptproblem sind unsere niedrigen Löhne. Mein größter Wunsch ist, dass sich das ändert und die Menschen nicht mehr reihenweise ausreisen.
Tatsächlich arbeiten inzwischen mehr erwerbsfähige Rumänen im Ausland als in der Heimat. Besorgniserregend ist vor allem die Geschwindigkeit, mit der die Menschen das Land verlassen. Hier belegt Rumänien weltweit Platz 2, hinter Syrien. Was aber soll aus einem Land werden, dem massenhaft die Leute davonlaufen?
I don't know. It's like we get our hopes high.
Jedes Mal, wenn Wahlen anstehen, sind unsere Hoffnungen groß, dass es diesmal besser wird. Bald haben wir Parlamentswahlen. Naja, wenigstens sind wir Rumänen an den Kreislauf von Hoffnung und Enttäuschung gewöhnt. Hoffnung, Enttäuschung, Hoffnung, Enttäuschung.
Hope, depression, hope, depression. You know, it's like a geography of Transylvania, you know, the
wie im siebenbürgischen Hügelland. Immer auf und ab.
Lavinia wirkt irgendwie bedrückt. Nur eine Gemeinsamkeit mit ihrer Romanfigur. Wie diese stammt die Autorin aus der südostrumänischen Stadt Brăila. Sie hat schon in diversen Jobs gearbeitet und trotz Diploms und Bestseller nie ausreichend verdient, um ohne finanzielle Hilfe der Mutter über die Runden zu kommen. Die ist eigentlich Ingenieurin, arbeitet aber seit Jahren auf einem spanischen Campingplatz. Für Branischte keine Alternative.
The alternatives that I might have abroad are not very, you know, shiny.
Welche Möglichkeiten habe ich denn im Ausland? Ich bin literarische Übersetzerin ins Rumänische. Wer braucht denn meine Fähigkeiten außerhalb Rumäniens? Es sei denn, ich putze Toiletten und arbeite als Tellerwäscherin in einem Restaurant.
Außerdem liebe sie den Humor ihrer Muttersprache. Und wo sonst gäbe es so gute Krautwickel wie in Rumänien? Das alles würde sie vermissen und ist damit nicht allein. Viele ihrer Freunde im Ausland plage das Heimweh. Es sei Zeit für Veränderung, damit junge Rumänen wieder eine Zukunft in der Heimat sehen.
Franze steht am Ende des Schengen-Raums. Weit muss er nicht laufen, denn der Schengen-Raum endet in seinem Garten. Der liegt in Dobova, direkt am slowenisch-kroatischen Grenzfluss Sotla. Franze heißt eigentlich anders, aber der 63-Jährige will anonym bleiben. Sicher ist sicher. Gegen den Regen an diesem Tag schützt er sich mit einem karierten Schirm. Gegen die Flüchtlinge mit einem übermannshohen Stacheldrahtzaun. Den hat Sloweniens Regierung bis Frühjahr 2016 fertiggestellt.
Erst haben sie nur Stacheldraht ausgerollt, scharf wie Rasierklingen und gefährlich. Da haben wir protestiert. Ich habe 5 Enkel, sie spielten ja hier. So kam der Draht dann auf einen Zaun, weil zigtausende Flüchtlinge hier unkontrolliert rüberkamen.
Vor Schließung der Westbalkanroute erreichten fast 100.000 Flüchtlinge das kleine Slowenien mit seinen 2 Millionen Einwohnern. Nur 1.300 von ihnen beantragten Asyl. Die anderen zogen nach Österreich und Deutschland weiter, an Franze vorbei.
Tup, tup, tup. Wir haben sie laufen hören. Es klang wie Pferdegetrappel. Wir konnten nicht mehr schlafen. Auf diesem Feld dort lagerten sie. Es kam zu Schlägereien untereinander. Aber das liegt jetzt hinter uns.
Franze zeigt erleichtert auf das nun grüne, menschenleere Feld gegenüber seinem Haus. Für den Zaun hat er sein Land gegeben, aber er will keine Entschädigung, denn er fühlt sich jetzt sicher.
Anfangs haben wir ihnen geholfen, Nahrung, Wasser und Kleidung gegeben. Damals gingen sie in großen Gruppen, jetzt kommen nur noch Einzelne. Wir sind unsicher, ob das noch Bürgerkriegsflüchtlinge sind und daher zurückhaltend.
Franze, angegrautes Haar, Brille, Jeans und blaue Jacke, ist Frührentner und betreibt etwas Landwirtschaft.
Na, 300 Kilo.
Schätzt er das Gewicht seiner Schweine. Dicke Schinken und Speck hängen im Keller seines Hauses, neben Urkunden für den Winzer, der Franze auch ist.
Weißwein oder Rotwein?
Franze zapft seine Stahltanks an. Sein Großvater war
Hauptweinschmecker
bei einem Baron in Zagreb. Franze hat einen Weinberg geerbt, aber der liegt in Kroatien. Bis das Land 9 Jahre nach Slowenien zur EU kam, hatte Franze ein Problem. Bis heute ist der Nachbar kein volles Schengen-Mitglied.
Für uns wäre es besser, den Zaun nicht hier zu haben, sondern an Kroatiens Außengrenze. Wenn Sie bei Schengen ganz dabei wären, müssten Sie die EU-Grenze kontrollieren. Dann würde der Zaun dort stehen.
Solange Weinreben am Grenzzaun kultivieren? Nein, Franze muss lachen. Der Zaun hat ihn mit Europa versöhnt. Obwohl
Merkel und Juncker sollten mehr tun für Europa. Sie sollten sich ein Beispiel an Orbán nehmen.
Orbán, strenge Grenze. Gut.
Nur wenige 100 Flüchtlinge leben heute offiziell in Slowenien. Was Franze von der EU hält?
Klar, die EU ist ein gemeinsames Projekt. Das macht uns gegen Großmächte wie Amerika stark. Nur sollten sich die Staaten nicht so zanken.
Die 15 Jahre Sloweniens in der Union gehen für Franze in Ordnung. Sein Sohn hat nebenan sein Haus saniert und auch er hat ein hübsches Anwesen.
Eigentlich bin ich zufrieden. Viel besser ist es nicht geworden. Schöner wäre, wir in Slowenien hätten auch europäische Renten.
Dafür muss ich wohl zur Europawahl gehen, sagt Landwirt Franze am Grenzzaun in Dobova. Und stößt mit seinem Wein auf dieses Europa an.
Zwischen Liebe und Zorn. Die ARD-Reporter Stefanie Markert, Martin Adam, Ruslan Amirov, Jacqueline Hähne, Kirjan Kirchgessner und Carsten Schmiester sind durch Osteuropa gereist. Sie alle haben Antworten gesucht und gefunden auf die Frage, wie die Menschen in den jüngeren EU-Ländern die Europäische Union heute erleben. All das gibt es natürlich auch nochmal nachzuhören auf hrinforadio.de, da ist der Podcast, und in der ARD-Audiothek. Ich bin Liane Stahl.